Hey, so schön, dass du da bist, trotz Corona, trotz warmem Wetter, trotz was immer. Es gibt immer 100 Gründe, oder, wieso dass man etwas anderes machen könnte, als in die Kirche gehen. So gut, dass du da bist. Und ich glaube, dass Jesus Christus dir heute Abend persönlich begegnen will. Dass er mir persönlich begegnen will, weil es ist verheißen, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, ist er mitten unter ihnen. Hey, und dort, wo Gott ist, dort passiert etwas. Und ich will noch beten und ich lade dich ein, wenn du magst, mit mir mitzubeten. Jesus, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir für jede einzelne Person, die heute am Abend da ist. Und Jesus, du siehst unsere Herzen. Du siehst vielleicht auch den Hunger. Du siehst dort, wo unsere Seelen vielleicht trocken sind, wo wir uns nach dieser Erfrischung sehnen, nach dieser Begegnung mit dir. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du wirkst heute Abend. Weil wir haben schon so viel Mal erlebt, dass dort, wo wir deinen Namen gross machen, wo wir dich erheben, wo wir dich anbeten, dass dort Veränderung passiert. Das beten wir im Namen Jesus Christus. Amen. So gut. Hast du gewusst, dass Worship nicht in erster Linie für dich ist? So oft höre ich so nach der Church Leute darüber diskutieren, ob die Predigt gut war. Dort verstehe ich es noch. Aber auch, ob der Worship gut war oder nicht. Und ich denke an meine Freunde, der Worship ist nicht für uns. Sondern er ist für Gott. Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass man mit dieser Perspektive ihn anbetet. Weil der Punkt ist folgender. Dort, wo wir seinen Namen gross machen, dort passiert meistens etwas mit uns. Dort, wo wir ihn anbeten, ihn erheben, dort verändert er unser Herz. Und ich glaube, Worship hat Kraft auf verschiedenen Dimensionen. Ich glaube, es hat auf einer seelischen Ebene Kraft, aber ich glaube auch, dass es auf einer geistlichen Ebene Kraft und Power hat. Und darüber möchte ich mit euch heute ein bisschen genauer reden. Und dafür wollen wir in ein Leben eintauchen von einem Mann. Ich würde fast behaupten von ihm, dass er der grösste Worshipper war, der je auf dem Planeten Erde gelebt hat. Er war ein unglaublicher Mann, nicht weil er so ein makelloses Leben gelebt hat. Er hat Ehebruch gemacht, er hat Menschen umgebracht, er hat ganz viel auch üble Sachen gemacht. Aber etwas, was ihn ausgezeichnet hat, ist, dass er in jeder Situation von seinem Leben, ob er gerade himmelhoch jauchzend gesiegt hat oder ob er am Boden zerstört war, im tiefsten Tal von seinem Leben, er hat immer gewusst, woher er geht. Und er ist immer zu dem Gott gegangen. Und er hat seine Last bei ihm abgeladen, er hat ihn angebetet, seinen Namen gross gemacht. Hat irgendjemand einen Plan, wer das könnte gewesen sein? Der David, der König David, er ist ein unglaublicher Typ. Was spannend ist, wenn man so das Leben von einem Menschen anschaut, ist immer auch das, was er am Schluss kurz vor seinem Tod noch sagt. Und diese Worte sind uns überliefert vom David in 2. Samuel 23,1 heisst es, die letzten Worte von David lauteten, dies sagt David, Isais Sohn, der Mann, den der Gott Jakobs mit großer Ehre bedacht und zum König erwählt hat. Der Mann, der in Israel für seine schönen Lieder berühmt ist. Ich meine, der David hat viel erlebt, wo er hätte können am Schluss sagen, wofür er bekannt war. Zum Beispiel hat er den Goliath besiegt. Er hat unglaubliche Paläste gebaut. Er hat Frauen gehabt. Er hat Macht gehabt. Aber das, was er am Schluss sagt, der Output von seinem Leben sind die Lieder gewesen, ist der Worship gewesen. Und das beeindruckt mich. Und ich werde mit dir heute ganz eine spezifische Geschichte anschauen aus seinem Leben. Und ich gebe es zu, die Story ist ein bisschen weird. Als ich sie das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht so, okay. Und gleich hatte ich irgendwie den Eindruck gehabt, ich soll heute über diese Geschichte mit euch reden. Weil sie findet, wie ich finde, so die verschiedenen Dimensionen von Worship auch aufzeigt. Ich lese zuerst mal die ganze Story vor und werde nachher so auf einzelne Verse eingehen. Wir lesen 1. Samuel 16, 14 bis 23. Schnallt euch an. Es geht mega steil rein. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Stattdessen schickte Gott einen bösen Geist, der den König immer wieder überfiel und ihm Furcht und Schrecken einjagte. Eines Tages kamen einige Diener Sauls mit einem Vorschlag zu ihm. Du weißt selbst, dass ein böser Geist, den Gott geschickt hat, dich quält, sagten sie. Lass uns jemanden suchen, der gut auf der Laute spielen kann. Jedes Mal, wenn dieser böse Geist dich überfällt, wird der Mann seine Laute zur Hand nehmen und dir etwas vorspielen. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Du brauchst nur zu befehlen, dann handeln wir. Ja, antwortete Saul, sucht mir einen guten Lautenspieler und holt ihn an den Hof. Einer der Männer sagte, ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe, einen Sohn von Isai aus Bethlehem. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Musiker, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und das Wichtigste, sieht gut aus. Nein, jetzt kommt das Wichtigste. Der Herr steht ihm bei. Sofort sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm ausrichten, schick deinen Sohn David, den Schafhirten, zu mir an den Königshof. Da schickte Isai seinen Sohn zu Saul und gab ihm Geschenke für den König mit. Einen Esel, beladen mit Broten, einen Schlauch Wein und einen jungen Ziegenbock. So kam David an Sauls Hof. Der König mochte ihn bald sehr gern und machte ihn zu seinem Waffenträger. Darum bat er Isai, lass doch David endgültig in meinen Dienst treten, denn ich hätte ihn sehr gerne bei mir am Königshof. Immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Laute und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. Was für eine Story. Und ich glaube, über diese Geschichte könnten wir jetzt einen ganzen Tag philosophieren. Was jetzt das genau bedeutet und wie das gemeint ist und Kontext und Wortexegese. Und es wäre mega spannend. Aber ich versuche in den nächsten 11 Minuten 52 für dich ein paar wichtige Punkte, die mir wichtig geworden sind, aus dieser Geschichte heraus zu erklären. Lass uns bei dem ersten Vers starten. Ich glaube, das ist mega wichtig. Der heutige Trend ist eigentlich, dass man so Verse weglässt, wo so gewisse theologische Spannungen aufwerfen. Ich sage dem einmal Pick and Choose. Man nimmt sich das aus der Bibel raus, wo gut tönt, wo man für einen kann nehmen. Aber ich bin ein bisschen Gegner von dem und darum finde ich, möchte ich den Vers gleich kurz mit euch anschauen. Vers 14, was heisst, der Geist des Herrn hat den Saul verlassen. Stattdessen schickte Gott einen bösen Geist, der den König immer wieder überfiel und ihm Furcht und Schrecken einjagte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde den Vers speziell. Aber so spezielle Verse sind immer gut, weil sie uns auf die Suche gehen nach dem, was da vielleicht könnte gemeint sein. Und es gibt so viele verschiedene, wilde, zum Teil sehr abstrakte Auslegungen zu dem Vers. Und ich habe mir dann überlegt, was wäre, wenn der Vers genau das heisst und meint, wo da steht. Gott hat im Alten Testament, im Ersten Bund, hat er immer wieder Menschen berufen und einzelne Leute seinen Geist auf sie geleitet. Das waren Propheten, Richter, Könige. Und die Menschen sind dann wie autorisiert gewesen und bevollmächtigt, zusammen mit dem Geist Gottes haben sie Geschichte geschrieben. Aber dort, wo sie von Gott weggelaufen sind, dort ist der Geist auch wieder von ihnen weggenommen worden. Und eigentlich genau das ist da beim Saul passiert. Er ist von Gott weggelaufen, er ist ungehorsam geworden. Und nachher schickt Gott einen bösen Geist. Warum macht Gott das? Und das ist so wichtig, dass wir die Sache im Kontext anschauen, dass wir das Gesamtverständnis haben von Gott. Gott ist in erster Linie mal Liebe. Also das heisst, Motor hinter dem, was er tut, ist Liebe. Wie soll man das jetzt verstehen? Und etwas, was ich an der Bibel liebe, ist, dass sie sich eigentlich fast immer selber auslegt. Also wenn du über Verse stolperst, die du nicht verstehst, gibt es meistens irgendwo in der Bibel einen Vers, der genau diesen Vers auslegt. Und so habe ich mich auch bei diesem Vers auf die Suche gemacht und habe einen gefunden im 1. Korinther 5, Vers 4 bis 5, den ich euch vorlesen will. Und dort ist folgende Situation. In einer Kirche ist der Sohn vom Vater mit der Frau vom Vater irgendwie, genau, ins Nest gegangen, einfach so ein bisschen schräge Story. Und nachher heisst es, wenn ihr im Namen von Jesus Christus zusammenkommt, werde ich im Geist bei euch sein und auch Jesus, unser Herr, ist dann mit seiner Kraft gegenwärtig. Dann wollen wir gemeinsam diesen Mann dem Satan ausliefern. Er soll die zerstörende Macht des Bösen an seinem eigenen Leben erfahren, damit sein Geist am Tag des Gerichts gerettet werden kann. Also wieso will der Paulus einen Menschen am Teufel ausliefern? Die Motivation von ihm ist die Liebe, dass die Person erkennen darf, was sie hat in Jesus Christus. Dass sie ins Verderben läuft, dass sie umkehren kann und dass die Person kann gleich gerettet werden. Und ich glaube, genau die gleiche Motivation hat Gott auch mit dem Saul gehabt. Er hat sich gewünscht, dass der Saul gerettet werden kann. Und manchmal ist es doch so, dass erst dort, wo wir wirklich am Tiefpunkt sind, wo wir vielleicht mit dem Bösen konfrontiert sind, erst dort erkennen wir, was wir eigentlich haben in Jesus. Oder ich lerne so viele Menschen kennen, die am Tiefpunkt von ihrem Leben, ihrem grössten Zerbruch, ihrem grössten Schmerz, Jesus kennenlernen. Weil sie dann merken, dass sie ihn brauchen. Weil sie dann erkennen, dass sie einen Erlöser brauchen. Ein so ein Beispiel ist die Geschichte von meinem Vater. Er war im Gefängnis. Er wollte sich das Leben nehmen. Hat alles vorbereitet gehabt. Und in dem Moment, wo er am Bösen fast schon ins Angesicht schaut, begegnet ihm Jesus, erkennt er, dass er es allein nicht im Griff hat. Und manchmal müssen wir in so Situationen kommen oder manövrieren wir uns in so Situationen rein, weil wir es vorher einfach nicht checken. Aber etwas dürfen wir wissen, dass Gott alles, was er tut, immer aus Liebe heraus tut. Und das ist so entscheidend. Lass uns weitergehen, Vers 15 und 16, was heisst, eines Tages kamen einige Diener Sauls mit einem Vorschlag zu ihm. Du weißt selbst, dass ein böser Geist, den Gott geschickt hat, dich quält, sagten sie. Lass uns jemanden suchen, der gut auf der Laute spielen kann. Jedes Mal, wenn dieser böse Geist dich überfällt, wird der Mann seine Laute zur Hand nehmen und dir etwas vorspielen. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Du brauchst nur zu befehlen, dann handeln wir. Und da sieht man eine seelische Komponente von Musik. Sie wird dich beruhigen und aufmuntern. Wer hat schon erlebt, dass ihm schlecht gegangen ist und er hat Musik gelacht und es ist ihm nachher besser gegangen? Wahrscheinlich wir alle. Fröhliche Musik macht etwas mit uns, mit unserer Stimmung, sie tut unserer Seele gut. Und das hat man schon damals gewusst. Und dann hat man dem Depressiv oder König gesagt, hey, du brauchst ein bisschen Musik in deinem Leben. Ich glaube, Musik hat sogar zum Teil therapeutische Wirkungen, die sie wirklich kann zu unserer Genesung beitragen. Einfach so rein auf der seelischen und psychischen Ebene. Und dann lesen wir weiter, Vers 17 bis 18, wo es dann darum geht, die Auswahl von dem Musiker zu treffen. Dort heisst es, ja, antwortete Saul, sucht mir einen guten Lautenspieler. Für die, die sich fragen, was ein Laute ist, das so eine Art Gitarre. Genau. Und holt ihn an den Hof. Einer der Männer sagte, ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe. Einen Sohn von Isai aus Bethlehem. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Musiker, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Der Herr steht ihm bei. Und ich finde es krass, es steht da, er ist ein ausgezeichneter Musiker gewesen. Ich glaube, Qualität ist auch etwas Wichtiges. Manchmal sagt man, es kommt ja nur aufs Herz drauf an. Dann sage ich, ja, das stimmt, solange du es nicht auf einer Bühne machst. Weil ganz ehrlich, wir alle würden nicht an ein Konzert gehen hören, wo Leute spielen, wo ihr das Handwerk nicht beherrschen. Wie auch immer. Er war ein ausgezeichneter Musiker und das sagt etwas über ihn als Person aus. Und zwar, wenn du ausgezeichnet werden willst in einem Instrument, dann musst du viel, 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 noch vieler, vieler, immer vieler üben. Und das sagt etwas über deinen Charakter, dass du kannst an etwas dranbleiben. Das ist so die seelische Ebene von Worship. Und dann gibt es auch noch, glaube ich, eine geistliche. Und das ist mir mega wichtig, dass wir differenzieren. Also nicht alles ist immer geistlich. Es können auch seelische Sachen sein, psychische Sachen sein, dass man das wirklich ein bisschen differenziert anschaut. Und der Saul hat ganz genau gewusst, um die Power von Worship, dass es auch im Geistlichen etwas bewegt. Und ich habe dir da eine Illustration mitgebracht. Etwas, was ihr sicher alle liebt. Desinfektionsmittel. Vielleicht hilft dir das als Bild, dass es dir bleibt. Ich glaube, Worship hat wie auch eine Dimension, wo es Viren und Bakterien und Milben und all das destruktive Ungeziefer abtötet oder vertreibt, wo einen Unterschied macht. Wenn wir Gott gross machen, verändert sich etwas in einer geistlichen Dimension. Weil die haben das nicht gern, wenn wir Gottes Namen gross machen, wenn wir seinen Sieg besingen. Und der Saul hat von dem gewusst, weil als er seinen Berufungsmoment hatte, lesen wir Folgendes, wo Samuel ihn zum König berufen hat. Im 1. Samuel 10, Vers 5 bis 7 heißt es, dann wirst du nach Gibea kommen, wo Wachposten der Philister stehen. Gleich am Stadtrand begegnest du einer Gruppe von Propheten. Sie kommen gerade von der Opferstätte auf dem Hügel herunter. Ihnen vorangehen Leute, die auf Harfen, Tamburinen, Flöten und Lauten spielen. Die Propheten selbst werden dazu weissagen. Der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst wie sie Prophezeiungen aussprechen, die Gott dir eingibt. Von da an wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott im Himmel. Der dich geschaffen hat, der Himmel und Erde geschaffen hat. Eine Begegnung kann dein Leben für immer verändern. Oftmals ist es nicht so, dass er gerade alle unsere Umstände verändert. Aber er will unsere Herzen verändern. Er will unseren Blick, unsere Perspektive auf unsere Mitmenschen verändern, auf sein Reich verändern. Und dort, wo der Geist von Gott ist, heisst, dort ist Freiheit und dort ist Kraft und dort ist Veränderung und dort ist Freude. Und ich wünsche mir so, dass wir als Kirche immer wieder, jeder Einzelne von uns darf diese Begegnungen haben. Mit dem lebendigen Gott. Darum singen wir, darum machen wir seinen Namen gross, weil er es verdient hat. Weil ihm nichts unmöglich ist. In den Versen 20 bis 22, dort lesen wir dann, wie David an den Hof gekommen ist. Und ich habe es euch vorgelesen, wie der Saul ihn mega gerne überkommt, hat ihn zu seinem Waffenträger gemacht und hat ihn dann am Hof behalten. Und es ist spannend. Ich glaube, mit Worshipper bist du einfach gern zusammen. Mit Leuten, die den Lifestyle vom Worship erleben, mit denen bist du gern zusammen. Weil sie die Herrlichkeit von Gott in ihrem Leben widerspiegelt. Dort, wo Menschen immer wieder Gott anbeten, seinen Namen gross machen, das hat einen Einfluss auf ihr Leben und auf ihre Ausstrahlung. Da bin ich überzeugt. Und eins müssen wir wissen, das, was wir anschauen, das, was wir uns vor Augen führen, in das Bild verwandeln wir uns Schritt für Schritt. Und wenn wir uns nur Destruktives vor Augen führen, wenn wir uns nur Netflix oder was auch immer vor Augen führen, dann wird das unser Leben prägen. Aber wenn wir uns immer wieder den Gott vor Augen führen, seine Herrlichkeit, seine Grösse, seine Allmacht, wird das unser Leben prägen. Der Text wird geschlossen im Vers 23, was heisst, immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Laute und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass Worship Kraft hat. Dass es nicht nur Lieder sind, die wir singen, sondern dass unsere Worte, die wir aussprechen, die wir Gott gross machen, dass es Kraft hat. Dass es eine Waffe ist in der geistlichen Welt, eine Waffe ist zum Land einnehmen. Und ich wünsche mir, dass das auch in meinem Alltag immer wieder in mein Bewusstsein kommen. Ich glaube, so oft kämpfen wir im Bereich vom Sichtbaren. Kämpfen wir gegen andere Menschen, gegen unseren Chef oder was auch immer. Anstatt, dass wir Gottes Namen gross machen und ihn würden kämpfen lassen. Und das hat David verstanden. Für ihn hat es einen einzigen Weg gegeben, egal ob Sieg oder Niederlage. Er ist immer in die Arme von seinem Gott gerannt. Und das wünsche ich dir, dass du das erleben darfst. Der David, der hat hunderte von Liedern geschrieben, wo er die Grösse von Gott besingt. Ich wünsche uns das, dass wir das erleben dürfen. Dass egal ob wir Sieg oder Niederlage haben, dass wir immer, immer in die Arme von dem Vater rennen. Ich glaube, das war ein Schlüssel im David seinem Leben, wo ihm immer wieder so viele Sachen aufgeschlossen hat. Und am Schluss sagt Gott, führe über ihn ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich möchte dich einladen jetzt in den nächsten Songs, dass du dein Herz aufmachst. Dass du dein Herz dem Gott entgegenstreckst. Dass du seinen Namen gross machst. Über deine Umstände, über deine Probleme, über deinen Sieg, über dem, was du Freude hast, über dein Verliebtsein, über was auch immer. Ruf den Namen von Gott an, gib ihm die Ehre. Und ich bete, dass er in unser Leben hineinbricht und dass er uns verändert. Dass wir ihm ähnlicher werden dürfen und dass wir seine Liebe weitertragen können. Ich lade dich einfach ein, die Lieder wirklich von Herzen mitsingen, wenn du das möchtest. Und nicht einfach als ein Lied, sondern wirklich als die Gebet, als der Schrei zu deinem Vater im Himmel. Lass uns zusammen singen.